Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute mit einem Fall im öffentlichen Recht.
Genau.
Einem Ermessensfall.
Ja, sehr gut. Hast du von meinem Ding abgelesen?
Nee. Okay. Das ist meine Eigenvorbereitung. Und Basti hat sich mal wieder sehr, einen sehr interessanten Namen rausgesucht dafür.
Genau. Wir haben jetzt heute wieder einen Fall von den Saarheimer Fällen. Mit Unterstützung vom Professor Dr. Stehlkens. Und zwar geht es um den Fall Baumfällig. Es geht überwiegend über das Ermessen. Und hier erklärt auch vor allem nochmal der Professor Stehlkens, wie man das Ermessen prüft. Ich glaube, das Ermessen ist so der wichtigste Prüfungspunkt im öffentlichen Recht, weil darunter auch die Verhältnismäßigkeit meistens geprüft wird. Und ja, so ein schematisches Prüfen, was von vielen Lehrbüchern auch verlangt wird. Also das schematische Prüfen von Ermessensfehlern ist meistens nicht zielführend. Und deswegen wollen wir euch heute ein bisschen erklären, wie man denn jetzt das Verhältnismäßigkeit und so ein Ermessen prüft. Wir haben es heute mit einer Rennfahrerklausur zu tun im öffentlichen Recht. Kursch, woher kennen wir sonst Rennfahrerklausuren? Aus welchem Bereich?
Strafrecht.
Genau, Strafrecht. Da sind meistens im Examen Rennfahrerklausuren gefragt. Bedeutet, dass möglichst viel in kurzer Zeit geprüft werden soll. Das heißt, es wird auch nicht richtig vertieft geprüft, sondern viele kleinere Probleme müssen gelöst werden. Und heute auch in dem Fall geht es auch sehr stark um ein Systemverständnis, denn wir haben einen ungewöhnlichen Prüfungsaufbau. Aber dieser Prüfungsaufbau, wenn wir den nochmal hinterfragen, dann werden wir richtig viel vom Systemverständnis aus dem öffentlichen Recht mitnehmen. Ich glaube, das hilft wirklich jedem. Deswegen bleibt gern dran und wenn es euch gefällt, könnt ihr uns auch gerne folgen auf Spotify mit dem Folgen-Button. Genau. Wir können auch nochmal kurz was Allgemeines sagen, was uns so die nächste Zeit hier im Podcast erwartet. Kursch, hast du da was zu sagen?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
So viel?
Es sind ja so viele Projekte, die parallel laufen. Also.
Alles parallel.
Das stimmt. Also, wir werden einerseits wieder etwas mehr in die Wirtschaftsrichtung machen. Und zwar so, dass jeder von euch, der jetzt eher ein Jurastudium macht, der einen Jura-Schwerpunkt macht in seinem Studium, dass einfach verschiedene Jargons, verschiedene Begriffe, verschiedene, wie soll man sagen, Modelle aus der Wirtschaft euch ein bisschen erklärt werden, einfach um gewisse Begrifflichkeiten besser einordnen zu können. Was ist das? Was machen die? Einfach um einen besseren Überblick zu bekommen. Das ist, glaube ich, besonders hilfreich für alle, die von euch in die Wirtschaftsrichtung gehen im Recht und oder in die Großkanzleien.
Und auch Allgemeinbildung für die Allgemeinbildung.
Das sowieso. Allgemeinbildung richtig, ist sowieso gut. Darüber hinaus
haben wir noch einige Interviews vorbereitet, beziehungsweise coole Interviewpartner gefunden. Und das wird dann auch in den nächsten Wochen kommen. Das heißt, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Ja, genau. Und dann haben wir natürlich noch etwas für die Bundestagswahl vorbereitet. Einmal in die Interviewrichtung, einmal in die Lern- und Fallrichtung. Und das kommt dann auch noch die nächsten Wochen.
Ja, ich schätze mal eher, das wird wahrscheinlich so im Sommer dann, also im Sommer richtig dann starten, weil wir werden wahrscheinlich am Stück die ganzen Sachen machen, einfach, dass es besser da ist. Da werden wir Interviews führen, da werden wir auch ein bisschen aufs Thema die Wahl selbst, wie funktioniert das, alles eingehen. Also wenn euch das interessiert, dann werden die nächsten Monate auf jeden Fall spannend für euch. Wenn es euch nicht interessiert, bleibt trotzdem dran. Warum nicht?
Genau. So, dann starten wir jetzt auch direkt in den Fall rein. Wie gesagt, der Fall heißt Baumfällig. Es geht vor allem schwerpunktmäßig um das Thema Ermessen, Ermessensprüfung. Und wir befinden uns auch wieder im Eilrechtsschutz. Das heißt, das ist auch immer wichtig. Und ich glaube, hier könnt ihr relativ viel mitnehmen. Kur, starte jetzt mal mit dem Sachverhalt.
Am ersten schönen Sonnentag nach vierwöchigem Dauerregen ereignete sich in der Homburger Straße in der Nähe des Saarheimer Sees ein Verkehrsunfall. Alfons Aralia, der mit seinem beladenen Abschleppwagen von Homburg kommend mit angemessener Geschwindigkeit zu seiner Kfz-Werkstatt unterwegs war, lenkte plötzlich scharf nach rechts, fuhr über den Bürgersteig in den Vorgarten eines Anwesens an der Homburger Straße 2 und dort trotz Vollbremsung gegen eine große Kastanie. Der Abschleppwagen erlitt einen Totalschaden. Aralia blieb jedoch weitestgehend unverletzt. Auch der Baum schien im Wesentlichen unbeschädigt. Wie die Eigentümerin des Grundstücks, Odessa Hubert Siontologis, beruhigt feststellte. Spätere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass Aralia nach rechts gesteuert hatte um der 5-jährigen Florina Deborah Kunz auszuweichen, die plötzlich auf der Straße gestanden habe. Nachdem der Regen wieder eingesetzt hatte, zeigte sich wenige Tage später, dass der Baum die Kollision doch nicht unversehrt überstanden hatte. Weil das Erdreich durch den Dauerregen vollkommen aufgeweicht war, hatte der Stoß bewirkt, dass der Baum im Erdreich verschoben wurde und zahlreiche Wurzeln abgerissen wurden. Da der Baum nicht gleichmäßig gewachsen war, sondern sein Schwerpunkt in Richtung Homburger Straße lag, neigte er sich zunächst unmerklich, dann immer deutlicher zu dieser Straße hin. Bis erkennbar wurde, dass, jedenfalls wenn der Regen weiter andauern würde, es nur eine Frage der Zeit sei, wann der Baum endgültig auf die Straße fallen würde. Nachdem das Ordnungsamt der Stadt Saarheim auf diesen Umstand aufmerksam gemacht worden war, veranlasste es einen Ortstermin mit Frau Hubert, Siontologis. Diese wurde darauf hingewiesen, dass sie als Eigentümerin des Grundstücks verpflichtet sei, den Baum zu fällen, um zu verhindern, dass er früher oder später auf die Straße falle. Frau Hubert, Siontologis, zeigte sich jedoch uneinsichtig, sie sei keine Baummörderin und sehe auch nicht ein, einen Baummörder bezahlen zu müssen. Im Übrigen könnte sie sich an einem solchen Mord nicht beteiligen, da sie mit ihrer gesamten Umgebung mystisch verbunden sei. Trotz dieser Einwände wurde Frau Hubert, Siontologis, am nächsten Tag ein mit einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung versehener Bescheid förmlich zugestellt, den der Oberbürgermeister der Stadt Saarheim als Ortspolizeibehörde erlassen hat und durch den erstens Frau Hubert, Siontologis, verpflichtet wird, den Kastanienbaum in ihrem Vorgarten zu fällen oder fällen zu lassen, zweitens die sofortige Vollziehung der Nummer 1 der Verfügung angeordnet wird und drittens für den Fall der Nichtbeachtung der sich aus der Nummer 1 ergebenden Verpflichtung nach 10 Tagen ab Zustellung des Bescheids, deren Vollstreckung im Wege der Ersatzvornahme angedroht wird, wobei die hierdurch entstehenden Kosten voraussichtlich 200 € betragen würden. Alle Anordnungen sind ordnungsgemäß begründet worden. Frau Hubert, Siontologis, will diesen Bescheid dennoch nicht akzeptieren und wendet sich deshalb an den Saarheimer Rechtsanwalt Rudi Ratgeber. Sie sei nicht schuld an dem Unfall, sodass sie hierdurch zu überhaupt nicht verpflichtet sei. Vorrangig seien Aralia oder die Familie Kunz in Anspruch zu nehmen. Sie habe sich deshalb bei einem Fachmann, einem Baumdoktor, erkundigt, der ihm nach Besichtigung des Baums versichert habe, dass eine Wiederaufrichtung und Neuverankerung des Baums technisch möglich und dieser werde die Maßnahme sachkundig durchgeführt, dann wieder wie neu sei. Die durch eine solche Maßnahme entstehenden Kosten von etwa 3.000 € würde und könne sie bezahlen. Es sei ja deshalb unverständlich, weshalb die Polizei angesichts dieser Möglichkeit, ihr Eigentum zu retten, sie dazu verpflichtete, es zu zerstören. Problematisch sei allerdings, dass eine solche Rettung des Baums erst im nächsten Monat möglich sei. Vorher sei der kontaktierte Baumdoktor bereits ausgebucht und andere Fachleute seien ebenfalls nicht vom nächsten Monat zu bekommen. Jedoch habe mittlerweile der Dauerregen intensiven Sonnenschein Platz gemacht, der Boden um den Baum herum sei gleichsam ausgetrocknet und dieser stehe daher, was zutrifft, jedenfalls zurzeit fest wie Beton. Es bestehe daher kein Anlass zu schnellem Handeln. Sollte es wieder anfangen zu regnen und sei der Baum vorher nicht wieder aufgerichtet, könne sie immer noch zumindest die Feuerwehr verständigen, um den Baum abzusägen zu lassen. Frau Hubert, Siontologis, fragt Ratgeber angesichts dessen, ob der Bescheid rechtsmäßig ist und ob die Ortspolizeibehörde die von ihr vorgeschlagene Alternative zur Gefahrenbeseitigung akzeptieren muss. Zudem möchte sie wissen, welche Schritte sie einleiten muss, um zu verhindern, dass in den nächsten Tagen die Ortspolizeibehörde mit der Säge komme. Ratgeber erkennt schnell, dass er diese Fragen in genau dieser Reihenfolge beantworten muss, weil andernfalls die Prüfung völlig durcheinander geht. Er erkennt zudem, dass naturschutzrechtliche Bestimmungen, insbesondere die Baumschutzsatzung der Stadt Saarheim, auf den zu entscheidenden Fall keine Anwendung finden. Daher meint er, dass der Fall durchaus auch von einer oder einem Studierenden der Rechtswissenschaft im fortgeschrittenen Semester gelöst werden könne, sodass die Lösung des Falles auch für den ihm zurzeit zugewiesenen Rechtsreferendar kein Problem sein sollte. Bitte bereiten Sie deshalb die Antwort Ratgebers in einem Gutachten vor.
So, soweit der Sachverhalt. Wir haben ihn jetzt wieder ein bisschen verkürzt dargestellt. Wenn ihr ihn voll lesen wollt, schaut ihr bei den Saarheimer Fällen unter dem Fall Baumfällig Sachverhalt. Dort könnt ihr ihn nochmal komplett lesen. So, den Fall fasse ich jetzt auch nochmal ganz kurz zusammen. Also, es geht darum, dass ein Kfz-Mechaniker auf dem Weg nach Hause ist, er hält sich an die Richtgeschwindigkeit und ein Kind rennt vor sein Auto, er weicht aus, fährt auf das Grundstück der Frau Hubert, Zyanthologes, und rammt die Kastanie, die auf dem Grundstück von der Frau Hubert Zyanthologes steht. Die Eiche kippt aber noch nicht richtig um, sondern die knickt nur so etwas weg. Das bedeutet, dass bei hinreichender Wahrscheinlichkeit, werden wir später sehen, mit der Gefahr, dass es die Eiche ist also am Kippen, aber sie steht noch. Bedeutet aber, sie ist Richtung Straße geneigt und kann, wenn es nochmal regnen sollte, kippen. Denn das hat ein Sachverständiger festgestellt, hier, wenn es regnet, der Boden weicher wird, dann besteht die Gefahr, dass die Kastanie umkippt. Dann kommt die Behörde und die Behörde sagt der Frau Hubert Zoonotologis, hier, du hast eine Kastanie auf deinem Grundstück stehen, diese Kastanie droht zu kippen und zwar auf die Straße. Hier sind einmal Passanten und einmal alle Verkehrsteilnehmer gefährdet. Wir wollen, dass du den Baum fällst und hier ordnen wir auch die sofortige Vollziehbarkeit an und drohen dir an, wenn du es nicht tust, bekommst du auch ein Ordnungsgeld, ein Zwangsgeld von 200 Euro. So, dann sagt die Frau Hubert Zoonotologis, hey, ich möchte diese Kastanie nicht fällen, sondern ich möchte sie reparieren, denn ich hänge emotional gebunden an dieser Eiche. Und deswegen hole ich ein Gutachten ein. Dieses Gutachten sagt, für 3000 Euro ist es möglich, diesen Baum zu reparieren. Das heißt, wir haben eine Differenz von 200 Euro Baum fällen zu 3000 Euro Baum reparieren. So, und die Frau Hubert Zoonotologis möchte jetzt wissen, ob sie die Behörde dazu bringen kann, ihren Vorschlag anzunehmen. Denn die Behörde bleibt erstmal auf ihrem Standpunkt. Nein, wir möchten den Baum gefällt haben, denn es besteht eine gewisse Zeit, bis der Baum repariert werden kann. Denn die Leute, die das machen würden, also diese Baumfirma, die kann erst in 3, 4 Wochen. Bedeutet, dass hier eine gewisse Wartezeit dazwischen liegt und es, sagt die Behörde, effektiver und schneller wäre, den Baum einfach zu fällen. So, und am Ende des Sachverhalts haben wir jetzt bestimmte Hinweise. Und zwar müssen wir darauf achten, dass wir erst die Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes prüfen, alle drei Nummern. Dann müssen wir gucken, ob wir die Behörde dazu bringen können, dass sie das umsetzt, was die Frau Hubert Zoonotologis möchte. Und dann zum dritten gucken wir, wenn das nicht geschehen sollte, ob die Frau Hubert Zoonotologis auch noch die Möglichkeit hat, Rechtsmittel einzulegen. Genau, soweit zur Zusammenfassung. Wir werden jetzt Kapitelmarken einrichten. Das bedeutet, wenn ihr unten in der Folgenbeschreibung seht, okay, ihr habt den Sachverhalt schon gelesen, könnt ihr einfach unten dann skippen zu Minute 59 zum Beispiel und dann kommt ihr direkt in die Vorüberlegungen rein, die wir jetzt auch beginnen. Und zwar als allererstes ordnet mal Professor Stekens uns den Fall ein und sagt, was es hier besonders zu beachten gilt.
Gut, also in dem Fall ist es tatsächlich so, dass der Sachverhalt unmissverständlich sagt, dass man genau die Fragen in der Reihenfolge bearbeiten soll, wie sie da stehen. Also wir hatten uns das bei der Klausurstellung, der Fall ist, glaube ich, in der Übungsklausur gelaufen. Das war wohl eine Übungsklausur, also eigentlich eine 2-Stunden-Klausur. Bin mir relativ sicher, dass es so war. Und dann war es halt wichtig, dass man diese Abfolge einhält. Also wenn man dann das umbiegt in das normale Schemata, ist das normale Schema ist das sicherlich falsch. Und da macht man sich es auch unnötig schwer. Das heißt dann nicht, dass man deswegen durchfällt, aber man macht sich tatsächlich unnötig schwer in dem Fall. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man sich in die Position jetzt reinbringt, dass der Kollege, der Anwaltskollege jetzt praktisch schon gesagt hat, was man jetzt in welcher Reihenfolge bearbeiten soll und das dann abarbeitet. Und das strukturiert, ist die Struktur der Arbeit letztlich vorgegeben. Macht sie für eine Anwaltsklausur, würde ich sagen, vergleichsweise einfach, aber eigentlich machbar. Machbar von dem Aspekt her. Tatsächlich ist es so, jetzt war ja wirklich nur die Frage der Rechtmäßigkeit des Scheides insgesamt gesehen. Und dann muss man schon erkennen, dass es verschiedene Punkte gibt. Also der Tenor des Bescheides letztlich in 3 Punkte aufgegliedert ist. Und der besteht eben dann aus 2 Verwaltungsakten, wenn ich das richtig sehe. Also einmal die Anspruchnahme, dann die Zwangsmittelandrohung plus eben dann die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit. Und das muss man tatsächlich trennen. Also man muss generell erkennen, wissen, dass ein Bescheid nicht ein Verwaltungsakt im materiellen Sinne ist. Also ein Verwaltungsakt im materiellen Sinne ist die Regelung. Also Regelung im Sinne von das, was eben angeordnet wird. Und das ist, entspricht dem, was beim gut gestalteten Bescheid im Tenor steht. Also Hauptregelung, Nebenbestimmungen, Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit, Zwangsgeldandrohung, was man sonst noch alles da so einfügen kann an Regelungen. Und davon unterscheidet man den Bescheid, das ist dann eben das Schreiben oder Verwaltungsakt im formellen Sinne. Also das, wo das alles drinsteht. Und man muss halt eigentlich erkennen, auch bei normalen Anfechtungsklagen etwa, dass der Verwaltungsakt im Sinne des 42 VWGO oder hier des 80 VWGO nicht das Schreiben ist, der Bescheid ist, sondern eben diese einzelnen Regelungen. Und das ist sinnvoll, dass man das an irgendeiner Stelle trennt. Einmal entweder dann eben bei der statthaften Klageart oder jetzt hier bei der sofortigen Vollziehbarkeit, dass man schon deutlich sagt, bei der sofortigen Vollziehbarkeit, bei dem 80-5er-Antrag, gegen welche Regelung man sich eigentlich konkret richtet.
So, wir haben es jetzt mit einem Fall zu tun, der einmal ein relativ langer Sachverhalt ist. Wie wir an so einen langen Sachverhalt rangehen, haben wir das letzte Mal schon besprochen. Wir haben jetzt aber eine besondere Situation, denn unten haben wir ja gehört, dass der Rechtsreferendar soll das irgendwie einordnen, diesen Fall. Und zwar er soll einmal einordnen, ob dieser Verwaltungsakt, den wir ja im Sachverhalt gelesen haben mit den drei Nummern, ob der rechtmäßig ist. Das bedeutet, wir schauen uns jede einzelne Nummer inhaltlich an, ist er rechtmäßig oder nicht. Dann hat ja die Frau, wie hieß sie nochmal? Hubert Syontologis. Die Frau, die hat ja einen Gegenvorschlag für die Behörde gemacht, gesagt, hier, guck mal, für 3.000 Euro kann ich den Baum reparieren lassen, der ist mir besonders wichtig. Die Behörde hat gesagt, nee, wir wollen, dass er abgerissen wird zum Schutz der Passanten für 200 Euro. So. Kann jetzt aber die Frau Hubert Syontologis, kann sie jetzt die Behörde dazu bringen, ihren Vorschlag zu akzeptieren? Diese Frage ist unter dem zweiten Teil zu prüfen. Sehr ungewöhnlich, das hat man nicht immer. Wenn man hier einen Paragraphen kennt, den wir auch später nennen und den wir dann prüfen, dann hat man hier eigentlich schon, da hat man hier schon die halbe Miete. Und der dritte Teil ist dann sozusagen die Zulässigkeit, die man eigentlich am Anfang prüft. Das bedeutet, wir haben einen Aufbau, der ungewöhnlich ist. Also erst haben wir sozusagen die Begründetheit, die wir prüfen, dann einen kleinen Zusatz und am Ende sollen wir das Rechtsmittel prüfen, also die Zulässigkeit. Also insbesondere die Zulässigkeit. Und was hier jetzt besonders relevant wird, das werdet ihr sehen, ist, dass wir in der Zulässigkeit schon beachten müssen, was wir in der Rechtmäßigkeit geprüft haben. Denn unser Eilrechtsschutz ist davon abhängig, ob die Begründetheit bzw. der Verwaltungsakt rechtmäßig oder rechtswidrig ist. Je nachdem, wie wir uns oben entscheiden, müssen wir auch unten einen bestimmten Antrag wählen. Das werden wir dann sehen. Das heißt, es ist ungewöhnlich. Normalerweise haben wir ja die Zulässigkeit und dann die Begründetheit und müssen in der Zulässigkeit noch nicht auf die Begründetheit mit reinbringen. Aber da wir ja die jetzt schon geprüft haben, müssen wir die zwingend in die Zulässigkeit einbauen. Und jetzt seht ihr auch, warum ich am Anfang gesagt habe, dass man hier ein gutes Systemverständnis entwickelt, weil jetzt hinterfragt man mal die Anträge, wozu sind die eigentlich gut? Warum habe ich einen 80-5er-Antrag? Warum habe ich einen 123er-Antrag? Das heißt, wir werden hier sehr viel mit dem Systemverständnis arbeiten, aber erstmal darf Kurosch mal ein bisschen den Fall einordnen. Marc, was hältst du von dem Fall? Denkst du, dieser Bescheid, den die Frau Hubert Syontologis bekommen hat, ist rechtmäßig?
Also der Fall geht ja eigentlich nicht in die Richtung, dass die Frage ist, wer jetzt eigentlich dafür aufkommen muss, weil eigentlich war ja am Anfang das Thema, dass wir die verschiedenen Parteien haben, die involviert sind in, wer muss eigentlich für was aufkommen, weil der Baum jetzt diesen Schaden hat. Also wir haben den Fahrer des Autos, wir haben das Kind, beziehungsweise die Mutter, deren Aktion dazu geführt hat, dass der Unfall überhaupt passieren konnte. Das heißt, eine gewisse Schuld wird da, sag ich mal, vorausgesetzt, also zu verstehen, okay, wer muss welche Kosten zahlen, weil du bist schuld daran, dass das passiert ist. Das ist wirklich die eine Seite.
Genau, ganz kurz. Also Kursch hat jetzt gesagt, dass wir verschiedene Störer haben, gegen die sich die Behörde wenden kann, wenn sie will. Aber sie hat sich jetzt speziell gegen die Frau Hubert Syontologis gewendet. Das heißt, das merken wir uns schon mal, dass der Verwaltungsakt gegen sie erlassen wurde, als Störerin. Und ob die Behörde besser jemand anders genommen hätte. Das ist Teil des Ermessens, das werden wir später sehen, aber das hast du schon mal ganz gut eingeordnet.
Genau, aber das ist, glaube ich, nicht der Hauptfokus des Falls. Die Entscheidung.
Ja, das ist ein Punkt, aber nicht der Hauptfokus.
Genau, letztendlich der Fokus liegt darin, dass wir jetzt entscheiden, ob sie zeigt, diese Alternative, die sie hat, zu dem Bescheid, den sie bekommen hat, ob sie das so machen kann. Und bin da bisschen kann sie das machen. Einerseits kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Stadt sagen würde, per se kann man das machen, wenn die Kosten davon, also die Kosten muss sie natürlich selber tragen. Das ist klar, hat sie auch gesagt, ist kein Problem für sie. Ich glaube eher, das Hauptproblem ist, dass im Bescheid steht ja unverzügliche Umsetzung und diese Wartezeit. Und wahrscheinlich ist die Frage letztendlich, ist die Gefahr in der Zeit so groß, dass es eigentlich quasi keine, kann man das jetzt wirklich so lange warten lassen oder ist die Gefahr für alle Anliegenden bzw. für die Straße zu groß, dass es direkt umgesetzt werden muss?
Optimal. Genau das ist die Frage, die wir schwerpunktmäßig behandeln müssen, dann später im Ermessen. Und genau, Kursch hat jetzt schon mal einen guten Ansatz gebracht, den wir uns merken für das Ermessen. Müssen natürlich aber jetzt ganz klassisch von Anfang an prüfen, steigen ein in die Prüfung des Falls. Hierzu kommt aber noch eine kleine Vorüberlegung, was genau den Verwaltungsakt angeht, denn den prüfen wir jetzt zuerst auf die Rechtmäßigkeit. Also, was ihr jetzt auch in der Klausur macht, ihr nehmt euch den Verwaltungsakt und schaut ihn euch an. Wir haben hier drei Nummern und die Nummer 1 betrifft den Inhalt. Was soll denn jetzt die Frau Hubert Zoontologes machen? Also, was ist der Inhalt des Verwaltungsaktes? Den müssen wir schon mal auf die Rechtmäßigkeit prüfen. Dann haben wir die Nummer 2, das ist die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit. Die kennen wir schon aus vorherigen Folgen. Das ist ein Fall, um die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs und der Anfechtungsklage aufzuheben. Denn wenn wir uns vorstellen, diese Nummer 2, also die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit, wäre nicht da, würde die Frau Hubert Zoontologes erstmal Widerspruch gegen diesen Verwaltungsakt einlegen und dann gilt er als nicht da, denn dieser Widerspruch entfaltet aufschiebende Wirkung gegen den Verwaltungsakt und dieser kann erstmal nicht vollzogen werden. Aber da wir jetzt die Nummer 2 mit der Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit haben, also in Paragraph 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 VWGO, heißt es, dass wenn Widerspruch oder Anfechtungsklage eingelegt oder erhoben wird, dann kann der Verwaltungsakt trotzdem vollzogen werden. Das merken wir uns. Ah, okay. Das hat hier irgendwas mit dem Eilrechtsschutz zu tun. Es könnte ein 80-5er sein, ein Antrag nach 80-5. Halten wir uns alles im Hinterkopf, haben wir schon mal so ein bisschen eingeordnet. Dann kommen wir jetzt zum Nummer 3. Die Nummer 3 des Verwaltungsaktes ist die Androhung des Zwangsmittels. Das heißt, wir haben hier auch irgendwas aus dem Vollstreckungsbereich, Polizeivollstreckungsrecht, das ordnen wir auch schon mal ein. Das ist wahrscheinlich nötig, um diesen Verwaltungsakt irgendwie durchzusetzen oder zu vollstrecken. Also irgendwas haben wir hier auch noch mit zu tun. Das heißt, wir haben hier einmal einen Teil, den wir inhaltlich überprüfen. Dann haben wir hier irgendwas mit Eilrechtsschutz, 80-5er, Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit und haben eine Androhung eines Zwangsmittels. So, was wir hier jetzt aber noch im Hinterkopf haben müssen, ist, dass ja nicht vollstreckt wurde. Das heißt, es wurde ja wirklich nur durch die Nummer 3 angedroht. Das bedeutet, diese Nummer 3 entfaltet reine Drohwirkung im Moment noch. Hier wurde nichts vollstreckt. Das heißt, es ist jetzt auch kein typischer Vollstreckungsfall, sondern es entfaltet, wie gesagt, nur Drohwirkung. Soweit zur Vorüberlegung. Kursch hat es schon sehr gut eingeordnet, muss ich sagen. Deswegen starten wir jetzt mit dem ersten Teil unter der Überschrift A, Rechtmäßigkeit der Nummer 1 des Bescheides getroffenen Anordnung. Wie ihr seht, ist jetzt hier in der Überschrift, haben wir schon smart alles reingefüllt. Das bedeutet, wir haben nicht Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes geschrieben, sondern wir haben Rechtmäßigkeit der Nummer 1 des Bescheides getroffenen Anordnung geschrieben. Und genauso macht ihr es auch wieder im Obersatz. Das heißt, ihr füllt wieder einen guten Obersatz aus, indem ihr dort wieder alles einsetzt, was wir haben. So, und wir weichen jetzt hier vom klassischen Aufbau der Begründetheit vom Antrag nach 80.5 ab. Denn erstmal habt ihr bestimmt gedacht, okay, wir haben hier einen Antrag nach 80.5. Erstmal prüfen wir die Begründetheit, danach die Zulässigkeit. So seid ihr bestimmt an den Fall rangegangen. Aber wir prüfen jetzt nicht nach dem klassischen Aufbau von 80.5. Das heißt, der klassische Aufbau wäre in der Begründetheit von dem Antrag nach 80.5. Erstens formelle Rechtmäßigkeit der Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit. Dort haben wir ja Zuständigkeit, Verfahren, Form. Und dann kommt unter Arabisch zweitens die Interessenabwägung. Also da wiegen wir Aussetzungs- gegen Vollzugsinteresse ab. Das hat aber der Sachverhalt uns schon genommen, dass wir das so prüfen können. Denn er hat es ja schon so eingeteilt, okay, erstmal prüfen wir nur den Inhalt des Verwaltungsaktes und danach sollen wir noch nach einem Rechtsmittel gucken. Das heißt, wir prüfen das unabhängig. Okay, dann starten wir mit römisch erstens Ermächtigungsgrundlage. Wir schauen also, welche Ermächtigungsgrundlage könnte denn für den Verwaltungsakt nach Nummer 1 hier passen. Dann schauen wir immer nach Spezialgesetzen, nach Standardmaßnahmen. Da haben wir hier jetzt nichts. Das heißt, wir können auf unsere Generalklausel gehen. Die Generalklausel im Polizei- und Ordnungsrecht habt ihr ja alle. Bei Rheinland-Pfalz ist es Paragraph 9, im Saarland Paragraph 8. des Polizeigesetzes. Und je nachdem, was ihr, aus welchem Bundesland ihr zuhört, guckt ihr natürlich nach eurem. Aber der Aufbau ist immer gleich. So, dann kommen wir zur formellen Rechtmäßigkeit. Zuständigkeit können wir einfach bejahen. Verfahren, wir haben eine Anhörung, also Paragraph 28 Absatz 1 VWVFG, auch kein Problem, da brauchen wir uns nicht lang aufhalten. Dann kommen wir zur Form und hier gibt es jetzt ein kleines Problem, beziehungsweise etwas, was ihr euch merken müsst. Und zwar hat der Verwaltungsakt hier ja eine Zwangsmittelandrohung in der Nummer 3, wie wir wissen. Und da muss der Bescheid, wenn der ein Zwangsmittel androht, immer zugestellt werden. Und warum das so ist, das erklärt uns jetzt auch nochmal Professor Steelkens. Genau, wie ihr gehört habt.
Er muss, das ist auch generell wichtig für Anwaltsklausuren, aber auch für normale Verwaltungsakte, also wenn ich für normale Anfechtungsklagen oder ähnliches, für die Bekanntgabe, ordnungsgemäße Bekanntgabe der Bescheide. Das ist es so, dass wenn Androhungen von Zwangsmitteln müssen nach allen Verwaltungsvollstreckungsgesetzen zugestellt werden. Das heißt, es ist eine Zwangsregelung. Also das muss ich zustellen. Und die Rechtsprechung geht davon aus, dass sich das denn diese Zustellung auf den gesamten Verwaltungsakt erstreckt. Also auf das gesamte Bescheid, auf den gesamten Bescheid erstreckt. Soll heißen, wenn ich einen Fall habe, wo ich eine Androhung von Zwangsgeld drin habe, dann verfügt die Behörde insgesamt die Zustellung. Und das bedeutet, dass, wenn die Zustellungsvoraussetzungen nicht eingehalten worden sind, der gesamte Bescheid nicht ordnungsgemäß zugestellt und damit auch nicht ordnungsgemäß bekannt gegeben worden ist. Und damit eigentlich nicht wirksam ist, es sei denn, es wird eine Heilung und so weiter. Ja.
Muss hier der Bescheid auf jeden Fall zugestellt werden. Das war aber laut Sachverhalt der Fall. Das heißt, hier haben wir auch noch kein großes Problem. Wie ihr seht, muss man hier einfach nur schön Obersatz kurz definieren, subsumieren und dann mit dem Ergebnis. Beziehungsweise sogar im Verfahren könnt ihr einfach mit einem Satz schreiben, ja, hier Paragraph 28 Absatz 1 VWVFG ist eingehalten, denn es wurde eine Anhörung durchgeführt. So, das reicht eigentlich schon. Das heißt, wir kommen jetzt zur materiellen Rechtmäßigkeit und schauen uns direkt mal an, ist ein Schutzgut hier betroffen? Das kann ich mal Kurosch fragen, und zwar, wir haben hier die öffentliche Sicherheit als Schutzgut. Ich lese jetzt dem Kurosch wieder die Definition vor und er darf mal einordnen, ob hier durch den kippenden Baum ein Schutzgut betroffen sein könnte. Öffentliche Sicherheit ist die gesamte Rechtsordnung, alle Individualrechtsgüter und der Bestand und Funktionieren des Staates und seiner Einrichtungen. Meinst du, da könnte hier was betroffen sein, dadurch, dass der Baum gekippt ist oder kippen könnte?
Klingt erstmal nicht relevant, oder?
Okay, also wenn der Baum auf die Straße kippt, ist die gesamte Rechtsordnung nicht betroffen?
In dem Fall mal nicht.
In dem Fall nicht. Individualrechtsgüter?
Auch nicht.
Was, wenn ein Passant vorbeiläuft und erwischt wird?
Aber wäre es nicht, also ist nicht damit eher noch so gemeint, ich hätte es eher anders interpretiert im Sinne von, also was sind denn Individualrechtsgüter?
Individualrechtsgüter sind alle, das ist alles Güter, alle Rechtsgüter des Einzelnen, also sowas wie die allgemeine Unversehrtheit, mein Körper, okay, und gut. So. Und
klar, genau. Dann ja.
Ja, genau. Das heißt, wir haben hier ganz klar eine Verletzung von Individualrechtsgütern oder eine drohende Verletzung von Individualrechtsgütern. Und jetzt müssen wir uns noch anschauen, ob auch hierfür die Gefahr konkret ist. Das lese ich auch nochmal vor. Die Gefahr ist konkret, wenn ex ante die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass es bei ungestörtem Geschehensablauf in absehbarer Zeit zu einer Beeinträchtigung des Schutzgutes, also der Individualrechtsgüter, kommt. Was würdest du sagen? Besteht da eine Gefahr, dass Passanten erwischt werden könnten, wenn der Baum kippt?
Haben wir ja schon vorher erfahren.
Genau. Ja, da ist auch eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass, wenn jetzt nichts getan wird, der Baum, wenn es halt regnet, der Baum irgendwann kippt. Genau. Das heißt, wir haben eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und können dann auch schon zum Verantwortlichen kommen.
Man muss ja zwei Sachen unterscheiden. Erstmal, ob die zwischen der Frage, ob die Frau, die hier in Anspruch genommen wird, überhaupt Störer ist, das ist eine Frage der Tatbestand letztlich der Polizeiverfügung. Also der Ermächtigungsgrund, ob die Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage drin stehen. Das ist eine Tatbestandsvoraussetzung einer Polizeiverfügung. Die Frage der Störerauswahl ist dann eine Frage der Ermessensausübung. Das ist also deutlich zu trennen voneinander. Also ich muss zunächst einmal gucken, ob die Frau jetzt hier in dem Fall überhaupt in Betracht kommt, herangezogen zu werden. Das ist auch noch auf der Tatbestandsseite. Und dann komme ich erst zur Rechtsfolge und im Rahmen der Rechtsfolgen dann die Ermessensausübung, dann spielt da die Störerauswahl die Rolle. Deswegen ist das extrem wichtig, dass man das entsprechend trennt. weil allein der Umstand, dass ich jetzt hier in dem Fall noch Verhaltensstörer habe, ändert ja nicht die Frage, dass die Frau an sich die Normen der Inanspruchnahme erfüllt. Was in dem Fall relativ eindeutig wäre, dass man das so machen muss, wenn etwa nicht klar, wenn der Baum einfach so umfällt oder gar nicht klar ist, warum der Baum jetzt umfällt oder wer jetzt Verhaltensstörer ist, dann ist es von der Tatbestandsseite her eindeutig, dass man die Frau in Anspruch nehmen kann als Zustandsstörerin.
Müssen wir uns wieder in Gedanken rufen, das hatten wir ja schon mal besprochen. Der Verantwortliche muss eine gewisse Gefahrenschwelle überschreiten. Und wir gucken natürlich hier in dem Prüfungspunkt Verantwortlichkeit jetzt immer nur auf die Person, die auch wirklich in Anspruch genommen wurde im Verwaltungsakt. Also wir gucken jetzt nicht hier, wäre es besser gewesen, jemanden anders in Anspruch zu nehmen, der vielleicht auch ein Störer sein kann. Wäre jetzt hier grob falsch, wenn ihr das so machen würdet. Denn es geht hier darum zu gucken, ob der Verwaltungsakt mit dem Verantwortlichen, der im Verwaltungsakt genannt ist, ob der ein Störer ist. Und da gucken wir jetzt mal. Wir haben ja die Möglichkeit, ihn als Verhaltensstörer zu identifizieren. Ein Verhaltensstörer ist derjenige, der selbst die Gefahr verursacht und selbst die Gefahrenschwelle überschreitet. So, und dann fragen wir uns, hat sie die Gefahr verursacht? Müssen wir ganz ehrlich sagen, nein, hat sie nicht, denn sie ist nicht gegen den Baum gefahren und hat nicht die Baumfälligkeit hervorgerufen, sondern das war eben der Kfz-Mechaniker, der durch das Ausweichen des Kindes oder das Umfahren des Kindes gegen den Baum gekracht ist. Dann ist der Baum locker geworden und deswegen ist sie schon mal auf jeden Fall nicht Verhaltensstörerin. Dann gucken wir, ob sie vielleicht Zustandsstörerin ist. Und Zustandsstörer ist bei euch im Gesetz geregelt. Das lese ich jetzt auch mal vor. Und dann schauen wir mal, ob das passt. Kurt sagt uns dann, ob das zutreffen würde. Genau. Zustandsstörer wäre die Frau Hubert Zoontologis, wenn das auf sie zutreffen würde. Und zwar, Maßnahmen können auch gegen den Eigentümer oder einen anderen Berechtigten gerichtet werden. Was meinst du? Ist sie Eigentümerin des Baumes?
Ja.
Genau, weil sie, weil ihr gehört das Grundstück, genau. Auf dem Grundstück gehört, steht auch die Kastanie.
Ja.
Das bedeutet, ja, sie ist Zustandsstörerin, ja, sie ist verantwortlich und deswegen war es auch richtig gewesen, von der Behörde diesen Bescheid auch gegen sie zu richten. So, und jetzt kommen wir zum Ermessen. Das heißt, alles vorher war Klassiker, die wir prüfen, einfach mit einem schönen Gutachtenstil. Und jetzt prüfen wir das erste Mal das Ermessen. Der Ermessen ist nicht der Tatbestand. Das ist ganz wichtig. Das Ermessen ist die Rechtsfolge. Das heißt, wir trennen schon mal in unseren Gedanken, dass wir erst das Schutzgut haben, die Gefahr, Verantwortlichkeit. Das ist der Tatbestand. Und jetzt kommen wir in die Ermessensprüfung. Das heißt, wir lösen uns so ein bisschen auch von diesem starren Prüfen von vorher und werden jetzt ein bisschen offener, würde ich einfach mal so sagen. Und warum prüfen wir hier das Ermessen? Wir prüfen es, weil in der Generalklausel Ermessen enthalten ist. Und was jetzt genau das Ermessen ist und wie man erkennt, ob eine Vorschrift Ermessen vorsieht, das erklärt uns jetzt nochmal Professor Stehlkens.
Also von der klassischen Verständnis her, das man auf jeden Fall auch in der Klausurbearbeitung zugrunde legen muss, ist es eben die Situation, dass der Tatbestand einer Ermächtigungsgrundlage erfüllt ist, aber die Rechtsfolge jetzt eigentlich schlichtweg keine zwingende Verwaltung ist, also keine strikt gebundene Verwaltung ist, sodass die Behörde zwischen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten auswählen kann. Also das Klassische, sagst du, ist erstmal das Ob, also dann die Frage des Ob des Einschreitens, die Frage des Wie des Einschreitens, also das Auswahlermessens, Ob ist Entschließungsermessen, also das Auswahlermessen. Das heißt, wenn die Behörde jetzt Ermessen eingeräumt bekommt, bedeutet das konkret, dass die Behörde in den Fällen, in denen Ermessen besteht, also wenn der Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sind, gleichermaßen rechtmäßig handelt, egal wie sie entscheidet. Und das ist dann diese berühmte Zweckmäßigkeitsüberlegung. Ja, es kann also normalerweise dann in dem Fall, wenn ich Ermessen hätte, könnte genauso gut einschreiten rechtmäßig sein wie nicht einschreiten. Es sei denn, es werden die Grenzen des Ermessens praktisch überschritten und technisch gesehen. Und da gibt es eben, die werden eigentlich in § 40 VWVFG oder auch in 114 VWGO relativ gut beschrieben. Nämlich einmal, dass die Ermessensausübung dem Zweck der Ermächtigung entsprechen muss. Wenn das nicht der Fall ist, ist eben die Entscheidung rechtswidrig, auch wenn dieselbe Entscheidung, wenn sie aus einem anderen Grund getroffen worden wäre, rechtmäßig wäre. Also da spielt dann das Motiv eine Rolle. Und das andere ist der Aspekt dann der gesetzlichen Grenzen des Ermessens, wo es dann darum geht, insbesondere de facto, dass eben die Behörde keine Entscheidung treffen darf, die, wenn man die jetzt abstrahieren würde, gegen das Gesetz verstoßen würde. Das ist relativ deutlich bei den Grundrechtsschranken als Ermessensgrenze, dass man halt sich fragen muss, hätte der Gesetzgeber, wenn er diese Entscheidung jetzt angeordnet hätte als gebundene Entscheidung, dass in dem Fall ist so und so zu verfahren, wäre das etwa gegen die Grundrechte oder gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip verstoßen. Und das kann man relativ gut, diese Ermessensprüfung, tatsächlich am Wortlaut des 40 VWVFG, respektive 114 Satz 1, gliedern. Und das haben wir auch in den Saarheimer Fällen durchgehend gemacht. Das war also erst Zweck der Ermächtigung, ist das richtige Motiv gewählt worden, und dann Grenzen der Ermächtigung. Wobei die Grenzen der Ermächtigung dann etwa insbesondere auch die Grundrechte sind und dann mit das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Und dann kommt man relativ schnell dahin. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das herausarbeitet. Und das ist eben das Verhältnismäßigkeitsprinzip als Ermessensgrenze. Und das führt im Ergebnis dazu, dass wir oder ich es falsch finde, das muss jetzt nicht zum Punkt abzuführen, weil es eben oft auch so gemacht wird, aber falsch ist, wenn man etwa sagt, erst eine Ermessensprüfung macht und dann hinterher, das müsste aber noch mit den Grundrechten vereinbar sein. Ja? Also irgendwie Versammlungsauflösung, und dann prüft man erst, ob das mit Paragraph 114 VWO vereinbar ist, und dann, aber das müsste aber noch mit Artikel 8 vereinbar sein. Sondern eigentlich ist dann eben Artikel 8 eine Grenze des gesetzlichen Ermessens, die ich dann eben in diese Prüfung integrieren muss. Ja, klassisches Beispiel ist eben dieses kann oder darf oder ähnliches in der Form. Das kann man am Wortlaut erkennen. Dann gibt es eben eine gewisse Vermutung, dass im Gefahrenabwehrrecht die Sachen typischerweise ermessen sind. Dagegen mittlerweile bei neuen Gesetzen wird das auch sehr konsequent gemacht. Also wenn einerseits kann steht, will der Gesetzgeber, dass Ermessen besteht. Wenn ist steht, also hat die Behörde das und das zu tun oder ist es das und das zu erfolgen, dann ist das gebundene Verwaltung. Da gibt es immer wieder mal Ausnahmen, dass man irgendwas uminterpretieren muss, wie das oft bei Gesetzesauslegungen ist, dass man sich halt fragt, ob eine gewisse Ermessensermächtigung besteht. Das ist im Polizeirecht etwa immer mal der Fall, dass in bestimmten Polizeigesetzen steht drin, so auch im Saarland, für bestimmte polizeiliche Maßnahmen können Gebühren erhoben werden. Und dann wird oft aufgenommen, also etwa bei den Abschleppfällen, dass das dann eben eine Ermessensentscheidung wäre. Das ist es aber nicht, sondern eigentlich heißt das nur, dass es eine Ausnahme von dem Grundsatz ist, der normalerweise besteht, dass polizeiliche Leistungen eben umsonst sind. Ja, also das nennt man dann sogenanntes Kompetenzkann. Ja, kann Gebühren erheben. Das ist also letztlich immer individuelle Auslegung von den einzelnen Bestimmungen, wobei eben diese Worte kann, ist jeweils die Vermutung gebunden, dass es entweder ermessen ist und dann oder gebundene Verwaltung. Beim Polizeirecht, Gefahrenabwehrrecht im weitesten Sinne, wird kann typischerweise tatsächlich dann auch auf Ermessen hindeuten. Es sei denn, es geht um Abgaben, wo die Regel eben ist bei Abgabenhebung aus Gleichheitsgrundsätzen, dass es zwingend gebundene Verwaltung ist, weswegen man dann in diesen Polizeigebührendingern eigentlich normalerweise dazu kommen müsste, dass die auch gebundene Verwaltung sind.
So, wie ihr gehört habt, ist die Ermessensprüfung relativ umfangreich. Vor allem in solchen Polizeirechtsklausuren muss oft das Verhältnismäßigkeit schön, sauber, detailliert geprüft werden. Hier gibt es jetzt sozusagen die dicken Punkte. Also wenn ihr vorher euch schon lange beim Schutzgut in dem Fall aufgehalten habt, dann werdet ihr hier vielleicht nicht mehr genug Zeit haben oder ihr denkt, ach, ermessen, das kann ich nicht so richtig, da gehe ich schnell drüber hinweg. Ganz falsch. Hier müsst ihr versuchen, selbst zu argumentieren. Hier könnt ihr so ein bisschen auch freier sein in eurer Argumentation. Ihr könnt bei der Geeignetheit gucken, bei der Erforderlichkeit, was wir jetzt auch machen, wie ihr dort argumentiert. Also hier seid ihr schön frei. Und wie jetzt das Verhältnismäßigkeit genau zu prüfen ist und was hier besonders zu beachten gilt, das erklärt uns jetzt auch nochmal Professor Stehlkens.
Also erstens ist eine Hilfe zunächst einmal, dass im Polizeirecht das Verhältnismäßigkeitsprinzip typischerweise in den Polizeigesetzen ausdrücklich erwähnt habe. Da sollte man es auch nennen. Ja? Also hier ist es in dem Fall ist es so, da ist es in der Fall wird ja nach saarländischem Polizeirecht gelöst. Dann habe ich jetzt hier § 2 SPOLG. wo diese klassische Formulierung des Verhältnismäßigkeitsprinzips plötzlich drin ist. Und zwar, auswendig kenne ich die jetzt nicht, aber da wird das also sehr deutlich differenziert. Und dann sollte ich das auch nennen. Dann ist nämlich auch ganz klar, dass dieses Paragraph 2, es beugt die gesetzliche Grenze des Ermessens ist. Sonst greife ich eben generell auf das Verhältnismäßigkeitsprinzip zurück, mit der Begründung, dass es eben ein Grundrechtseingriff ist und deswegen Verhältnismäßigkeits ist. Und dann muss ich zunächst einmal mir überlegen, das ist wieder durch Auslegung zu klären, im Polizeirecht relativ einfach, kann aber in anderen Ermessensfällen mal schwierig sein, dass ich mir überlegen muss, wozu will die Verwaltung das überhaupt machen, also Zweck der Ermächtigung letztlich wieder. Also was ist eigentlich das Ziel der Maßnahme? Dann ist das, ob das Ziel rechtmäßigerweise verfolgt werden kann. Und erst wenn ich das Ziel der Maßnahme definiert habe, kann ich eigentlich hinterher, also warum die Verwaltung das eigentlich machen will, kann ich hinterher dann diese Verhältnismäßigkeit, also ob das die Maßnahme geeignet ist, das Ziel zu erreichen, erforderlich ist oder verhältnismäßig im engeren Sinne dann überhaupt einander prüfen. Und wichtig ist halt, dass man bei der Geeignetheit ist, im Prinzip dachte man jahrelang, das ist relativ simpel. Die Corona-Fälle zeigen jetzt etwa, dass es nicht immer so einfach ist. Was macht man bei unklaren Situationen? Also ist es dann sinnvoll, geeignete Maßnahmen, welche Maßnahmen sind geeignet zur Corona-Bekämpfung? Wird ja auch gerade aktuell diskutiert. Aber normalerweise ist hier relativ klar, also Baum abholzen in dem Fall etwa wäre klar geeignet. Bei Erforderlichkeit davon muss man halt gucken, gleich geeignete Mittel. Und da muss man aufpassen, dass man hier einen Fehler nicht macht, der oft gemacht wird, ist, dass man nicht sagt, naja, also gerade im Polizeirecht, naja, es wäre doch gar nicht erforderlich, die Maßnahmen, den Verhaltensspürer in Anspruch zu nehmen. Die Polizei kann es doch gerade selbst machen. Ja, das wäre doch billiger für den Betroffenen oder Ähnliches. Das gilt da nicht. Ja? Also wenn der Tatbestand voraussitzt, dann ist das eben auf der Tatbestandsseite. Der betroffene Person kann in Anspruch genommen werden und da ist es nicht billiger für den Betroffenen, wenn die Polizei es selbst macht. Ja, also der Trick wäre eine Rolle. Und bei der Zumutbarkeit muss man halt dann tatsächlich diese Zweck-Mittel-Relation miteinander prüfen. In dem Fall jetzt hier noch das die Problem der Auswahl zwischen verschiedenen Störern, die da reinspielt letztlich, die da daran dann zu integrieren ist.
Genau, das heißt, wir prüfen in folgender Reihenfolge die Geeignetheit, die Erforderlichkeit und die Zumutbarkeit oder Angemessenheit oder Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn. Das heißt immer gleich, geht einfach um die Zweckmittelabwägung. So, das heißt, wir fangen mit der Geeignetheit an. Hier kommt jetzt auch wieder Kurisch ins Spiel. Und zwar würdest du sagen, dass das Fällen des Baumes geeignet ist, um die Gefahr, die für die Individualrechtsgüter bestehen, abzuwehren. War das geeignet?
Ja, geeignet ist es. Es ist nicht die einzige Möglichkeit, aber es ist geeignet.
Genau, es ist geeignet. Du sprichst schon ganz richtig an. Nicht die einzige Möglichkeit mit Möglichkeiten. Da sind wir jetzt in der Erforderlichkeit. Die Erforderlichkeit setzt immer voraus, dass dieses Mittel, was die Behörde gewählt hat, das effektivste Mittel war. Aber es kann natürlich sein, dass es ein milderes Mittel gibt. Und wenn jetzt ein milderes Mittel noch in Betracht kommt, dann scheitern wir in der Erforderlichkeit. Also prüfen wir jetzt hier, stehen mildere Mittel zur Verfügung. Also hätte die Behörde irgendwie anders tätig werden können. Was würdest du sagen?
Naja, anscheinend gibt es eine andere Möglichkeit. Mhm. Also sie hätten anders vorgehen können. Aber man muss sagen, da hat man auch aus der Aussage des Baumdoktors gehört, das ist nicht 100%, also es ist auf jeden Fall gut möglich, aber es ist alles nicht in Stein gemeißelt, dass es so ist. Und deswegen ist es, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was die effektivste Maßnahme wäre, die Behörde auch vorgeschlagen hat, und zwar das Fällen des Baums.
Genau, du sprichst jetzt schon ganz richtig an. Kursch hat auch schon erkannt, hier scheint ein Schwerpunkt zu sein, der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Denn wir bekommen im Sachverhalt auf dem Silbertablett serviert, hier, es gibt eine andere Möglichkeit. Jetzt müssen wir gucken, ob aus Sicht der Behörde diese Möglichkeit ein milderes Mittel war. Und deswegen starten wir mit einem Problemaufriss. Den lese ich euch jetzt mal vor, wie er aussehen sollte. Und zwar habt ihr erkannt, okay, es gibt ein anderes milderes Mittel. Das heißt, ihr sagt, fraglich ist jedoch, ob die Anordnung, den Baum abzusägen, auch erforderlich, also das Mittel zur Gefahrenbeseitigung darstellt, das, wie das Ermessen vorschreibt, den Betroffenen am wenigsten beeinträchtigt. So, das heißt, wir gucken uns an, ist eine Reparatur möglich? Diese Reparatur ist grundsätzlich möglich, hat ja der Baumdoktor gesagt, es würde funktionieren. Allerdings ist hier ein relativer Zeitaufwand nötig, und zwar von etwa von 4 Wochen, also mehrere Wochen sind dazwischen. Es ist also zweifelhaft, ob die Reparatur das geeignetste Mittel ist. Denn es ist auch nicht wirtschaftlich. Denn die Behörde sucht ja immer nach dem kostengünstigsten Mittel. Das kostengünstigste Mittel wäre hier die Baumfällung, denn wir haben schon eine große Differenz zwischen den 200 € Baumfällen und 3.000 € Baumreparatur. Außerdem hat die Frau Hubert Suantologos auf dem Ortstermin bzw. in der Anhörung noch nichts von der Reparatur gesagt und auch nicht gesagt, wie emotional sie verbunden ist mit dem Baum. Also die Behörde konnte das auch gar nicht wissen, dass jetzt dieses Baumabsägen so relevant ist für die Frau Hubert Suantologos. Und dann haben wir noch einen ganz wichtigen Paragraph, und zwar den Paragraph 3 Absatz 2 Polizeigesetz. Und der sagt, dass es eben nicht Aufgabe der Polizei ist, zu erforschen, welche Maßnahmen für den Betroffenen subjektiv am besten sind. Denn sie sind ja einfach nur objektiv zur Gefahrenabwehr da. Wir überlegen auch nochmal, was ist denn Sinn und Zweck des Gefahrenabwehrrechts? Sinn und Zweck des Gefahrenabwehrrechts ist es rein, eine schnelle, effektive und kostengünstige Gefahrenabwehr zu schaffen. Das bedeutet, wir wollen möglichst schnell die Gefahr von den Individualrechtsgütern wegnehmen, ohne dass wir auf ein Verschulden gucken. Es ist also total verschuldensabhängig, ist ganz wichtig. Also wer jetzt die Schuld trägt oder irgendwelche subjektiven inneren Beweggründe, die können hier keine Rolle spielen, denn auf der ersten Stufe gilt es erstmal schnell die Gefahren abzuwehren. Was jetzt irgendwie zum Beispiel mit Kosten ist, wer danach die Kosten übernimmt für irgendwas, das kann auf der zweiten Stufe ne, geschaut werden. Aber erstmal gilt es, die Gefahr schnell abzuwehren. Und da haben wir einfach nur Zeit, einen objektiven Blick zu nehmen. Und das sagt eben auch der Paragraph 3 Absatz 2 Polizeigesetz. Genau, das heißt, wir haben eine reine objektive Betrachtung oder die Behörde betrachtet es rein objektiv. Subjektive emotionale Bindungen zu diesem Baum, was die Behörde auch noch nicht mal weiß, kann keine Rolle spielen, um eine Erforderlichkeit zu verneinen. So, das heißt, Erforderlichkeit, hier scheitern wir nicht und kommen zur Zumutbarkeit oder Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. So, und hier kommen wir jetzt zu dem klassischen Problem des Doppelstörers. In der Literatur gab es immer die Meinung, dass wenn ein Doppelstörer auftritt, dann muss zuerst der Verhaltensstörer in Anspruch genommen werden, weil der sozusagen näher an der Gefahr ist. Was ist denn jetzt ein Doppelstörer? Ein Doppelstörer ist, wenn neben der Frau Hubert Suantologos noch ein weiterer Störer daneben tritt. Und dieser Störer, weil die Frau Hubert Suantologos ja Zustandsstörerin ist, dieser andere Störer müsste Verhaltensstörer sein, um nur ihn in Anspruch zu nehmen, nach der Meinung der Literatur. So, und wir haben einen Verhaltensstörer, denn wir haben ja vorhin schon gesagt, derjenige, der verursacht hat, dass der Baum baumfällig wird, das war der Kfz-Mechaniker. Man kann sogar noch überlegen, ob nicht davor geschaltet sogar das kleine Kind dafür ursächlich war. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Wir nehmen jetzt einfach nur den Kfz-Mechaniker, der Verhaltensstörer ist. Wäre es also nicht besser gewesen oder wäre es nicht angemessener gewesen, wenn die Polizei gegen ihn vorgegangen wäre und nicht gegen die Frau Hubert Suantologos? Das heißt, wir prüfen bei mehreren Störern. Erstens gibt es noch andere Polizeipflichtige. Das haben wir gemacht. Dann fragen wir uns, wäre es nicht gleich effektiv gewesen, diesen Verhaltensstörer oder jetzt diesen Kfz-Mechaniker in Anspruch zu nehmen? Und hier können wir ja sagen, nein, denn der Baum steht zum Beispiel auf dem Grundstück von der Frau Hubert Suantologos. Warum sollte man jetzt jemanden in Anspruch nehmen, der noch nicht mal auf das Grundstück der Frau Hubert Suantologos darf? Denn die Frau Hubert Suantologos könnte mit 1004er aus dem BGB könnte sie verhindern, dass er aufs Grundstück kommt. Das heißt, die Polizei müsste neben dem Bescheid gegen den Verhaltensstörer müsste sie einen Bescheid zur Duldung gegen die Frau Hubert Suantologos erlassen, damit sie duldet, dass er aufs Grundstück kann und ihren Baum fällt. Total komplizierte Situation, und deswegen wäre es eben nicht gleich effektiv, gegen den Verhaltensstörer vorzugehen. So, das heißt, wir haben ja jetzt sozusagen die Literatur widerlegt. Wir haben gesagt, es ist eben nicht immer gut, gegen den Verhaltensstörer zuerst vorzugehen, weil es zu entweder komplizierten oder unlösbaren Situationen kommen kann. Das heißt, warum sollen wir denn hier starr gebunden sein an einen bestimmten pauschalen Satz? Beim Doppelstörer soll man immer den Verhaltensstörer nehmen. Also merken wir uns, das stimmt nicht, sondern wir haben keinen allgemeinen Vorrang des Verhaltensstörers vor dem Zustandsstörer, sondern wir prüfen, wie jetzt, wenn wir mehrere Polizeipflichtige haben, ob es nicht effektiver gewesen wäre, gegen den Verhaltensstörer vorzugehen. Dann kann man natürlich sagen, okay, wenn es effektiver gewesen wäre, dann wäre es halt angemessener, gegen ihn vorzugehen und nicht gegen die Frau Huberts Odontologes. Aber das haben wir halt hier nicht. Und deswegen ist auch dieser Bescheid Ermessensfehler frei. So, das bedeutet, dieser Bescheid, der gegen die Frau Huberts Odontologes erlassen wurde, jedenfalls die Nummer 1, ist rechtmäßig. Und was jetzt hier besonders wichtig ist, das sagt uns jetzt nochmal Professor Stelkens, also auf was wir genau achten müssen, wo hier der Schwerpunkt liegt.
Also jetzt hier wären zwei Aspekte wichtig. Einmal die Frage bei der Erforderlichkeit, also erstmal der richtige Aufbau, diese Unterscheidung mit dem Tatbestand Rechtsfolge. Dann generell ist immer wichtig die Einleitung der Ermessensprüfung. Also mit Tatbestandsrechtsfolge meinte ich jetzt eben, dass man die Inanspruchnahme der Frau als Zustandsstörerin eben auf den Tatbestand bringt und dann jetzt dass man sich einen Obersatz überlegt, wie man die Ermessensprüfung aufbaut. Das ist, glaube ich, etwas, was man sich tatsächlich auch hier so einen Textbaustein im Kopf formulieren sollte, wobei es sich aus unserer Sicht wirklich gelohnt hat, wenn man sich an dem Aufbau von 40 VWVFG und oder 114 VWGO organisiert, also Zweck der Ermächtigung und gesetzliche Grenzen, dass man das richtig dann, dass man diese Verhältnismäßigkeitsprüfung dann richtig darin integriert. Das wäre mir jetzt schon relativ wichtig, dass man einfach das sauber macht. Ist auch für einen selbst wichtig, damit man weiß, wie man das prüfen kann. Und dann wäre bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung der Aspekt mit der Erforderlichkeit, über den wir jetzt eben nicht gesprochen hatten, die Frage eben, aus wessen Perspektive kommt es an zur Bestimmung dessen, was erforderlich ist. Es kann eben objektiv, denkt man sich, Gott, was soll das? Ja, also macht man es halt so, während es subjektiv für den Betroffenen, ohne dass die Polizei das wissen muss, eben irgendwie eine Alternativlösung bereit ist, das zu machen. Und dann kann man eben nur auf die Perspektive der Behörde abstellen, was man normalerweise so von den Leuten erwarten kann. Also das ist eben hier die Maßnahme nicht deswegen unverhältnismäßig ist, weil die Frau bereit wäre, was anderes zu bezahlen. Wobei hier der Aspekt wichtig wäre vor allen Dingen, das zu sehen, dieses Problem, dass es da unterschiedliche Perspektiven gibt. Wenn man das jetzt da falsch macht, ja, also aus meiner Sicht falsch macht, also dann eben nicht auf die Behördensicht abstellt, sondern auf die der Frau, wäre immerhin schon mal das Problem gesehen und angesprochen und dann einer Lösung zugeführt worden, über die man dann streiten kann, aber immerhin, ja, also Problem herausgearbeitet. Und bei der Zumutbarkeit wäre dann eben schon wichtig, dass man hier dieses Störerauswahlproblem hat, dass man sicherlich, was Sie eben auch angesprochen hatten, von diesem Grundsatz ausgeht, dass es eine gewisse Vermutung dafür gibt, dass man erst den Verhaltensstörer anstatt den Zustandsverantwortlichen heranzieht. Wobei man dann klar sagen muss, dass das eben eine Art Faustformel ist und die jetzt aber hier in dem Fall eben nicht greift. Ja? Und damit wäre man im Ergebnis, das wären so die Schwerpunkte, die ich sagen müsste, wo man auch relativ viel mit dem Sachverhalt arbeiten.
So, dann würde ich einfach mal kurz fragen, aber das findest du es fair, dass jetzt der Bescheid rechtmäßig ist gegen sie?
Ja, also.
Also erstmal sagt der Bescheid, hier, du musst den Baum fällen.
Genau, und ich würde sagen, er ist fair, weil einem eine Gefahr ausgeht für Dritte.
Genau.
Die eigentlich nichts damit zu tun haben, aber dadurch, dass der Baum droht, auf die Straße zu fallen, einer ständigen Gefahr ausgesetzt sind, also würde ich sagen, ja, ist fair.
Genau, also wir sehen ja beide Seiten. Einmal diese objektive Seite der Behörde, schnell die Gefahr abzuwehren. Und einmal natürlich diese subjektive Seite, diese emotionale Bindung zu dem Baum von der Frau Huberts Odontologes. Aber wir sagen jetzt halt, okay, da können wir jetzt erstmal keine Rücksicht drauf nehmen. Dadurch, dass es halt so eine lange Wartezeit ist zwischen dem Baumfällen und der Baumreparatur, ist halt diese Wartezeit von 3-4 Wochen aus Sicht der Behörde ein Problem auf jeden Fall. Und deswegen ist es auf jeden Fall schon mal richtig, dass der Verwaltungsakt rechtmäßig ist. Ob jetzt vielleicht dieser Verwaltungsakt einfach in der Hinterhand behalten werden kann und noch eine andere Möglichkeit gibt, die Behörde vielleicht der Frau Huberts Odontologes gewähren kann. Dazu kommen wir dann im zweiten Teil. Aber jetzt machen wir erstmal die Prüfung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes zu Ende. Wir haben ja noch den Nummer 2, das ist die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit. Und jetzt erklärt uns nochmal Professor Stelkens, was das eigentlich ist, damit wir das auch nochmal irgendwie einordnen können.
Die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit ist letztlich eine Ausnahme vom Grundsatz des § 80 Absatz 1 VWGO. Der Grundsatz des § 80 Absatz 1 VWGO ist ja bekanntermaßen, dass Widerspruch und Anfechtungsklage aufschiebende Wirkung haben. Was bedeutet, dass allein der Umstand, dass ich Widerspruch erhoben habe oder Anfechtungsklage eingelegt habe, dazu führt, dass die Behörde keine Konsequenzen aus der Regelung ziehen kann. Also letztlich die Regelung in der Form als nicht getroffen beachten darf, solange das nicht bestandskräftig geworden ist. Also wenn ich etwa einen vollstreckbaren Verordnungsakt habe, dann kann ich den eben so lange nicht vollstrecken. Wenn ich einen gestaltenden Verordnungsakt habe, zum Beispiel die Untersagung eines Gewerbebetriebs wegen Unzuverlässigkeit, dann kann ich eben aus dieser Anordnung keine Rechtskonsequenzen ziehen in der Form so lange, sondern muss den Betrieb so lange als rechtmäßig behandeln, wie die aufschiebende Wirkung ist. Und diesen Effekt, der eine Art gesetzlich vorgesehener einstweiliger Rechtsschutz ist gegenüber solchen Maßnahmen, der wird halt durch die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit umgedreht, dass ich dann eben doch alle Rechtsfolgen aus der Entscheidung ziehen kann, unmittelbar mit der Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit. Soll heißen, dass ich etwa Gebühren einsammeln kann, wenn das sofort vollziehbar ist, respektive Maßnahmen schon vollstrecken kann, wenn die sofortige Vollziehbarkeit angeordnet worden ist und so weiter.
Genau, so, das heißt, wir haben jetzt römisch erstens formelle Rechtmäßigkeit der Anordnung der sofortigen Vollziehung. Da haben wir mal die Zuständigkeit, die ergibt sich aus § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4. Also, genau, und diese Nummer 2 hat auch die Behörde erlassen, die auch den Nummer 1 erlassen hat. Das heißt, das hier passt es. Dann brauchen wir vielleicht eine Anhörung, also im Verfahren. Das müssen wir natürlich nur durchführen, wenn diese Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit auch ein Verwaltungsakt ist. So, und ob die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit ein Verwaltungsakt ist, das sagt uns jetzt nochmal Professor Steelkens.
Das ist ein dieser Klassiker, wo man bei Subsumption unter § 35 VWVFG ohne weiteres dazu kommen könnte, dass alle Tatbestandsmerkmale erfüllt sind von dieser Regelung. Aber eigentlich § 35 VWVFG alle Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, sodass man sagen könnte, ist ein Verwaltungsakt. Aber letztlich die Rechtsfolgen, die § 80 VWGO daran knüpft an diese Anordnung, sagt jedenfalls deutlich als Spezialregelung, die Rechtsfolgen, die das VWVFG an einen Verwaltungsakt knüpft, sollen bei diesem Fall der Regelung nicht gelten. Sodass es letztlich eine Art Spezialregelung ist, mit der Folge, dass etwa diese anders als Verwaltungsakte diese Regelung nicht bestandskräftig werden können. Was dann umgekehrt bedeutet, dass dann auch die Verfahrensvorschriften dafür nicht gelten sollen und man deswegen die Sonderverfahrenrecht hat nach § 80 VWGO. Der Unterschied ist tatsächlich bei diesen Fällen den, dass es letztlich eine Art Normenkonkurrenz geht. Ich habe eine Entscheidung, erfüllt die Tatbestandsvoraussetzung zweier Normen und dann ist es eine Frage, was ist spezieller, was ist weniger speziell. Und hier geht es eben darum, dass man sicherlich gute Gründe finden kann, warum die Tatbestandsvoraussetzungen des § 35 in dem Fall erfüllt sein mögen, aber ich habe jetzt eben die Spezialregelung für diese Art von Entscheidung bei sofortiger Vollziehbarkeit mit der Folge, dass das ganze Konzept des VWVFG hier nicht greift.
Okay, das heißt, wir merken, wir argumentieren hier auch ein bisschen mit dem Sinn und Zweck, denn eine Anhörung muss nur durchgeführt werden, wenn wir auch einen Verwaltungsakt haben. Einen Verwaltungsakt haben wir hier aber nicht, wie uns Professor Steelkens gesagt hat. Das heißt, wir brauchen auch keine Anhörung, ganz einfach. Und dann kommen wir jetzt zur Form, also arabisch drittens Form. Und hier ist es jetzt ganz wichtig, dass die Behörde es ganz speziell begründen muss, warum die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit notwendig war. Denn wir rufen uns nochmal ins Gedächtnis, dass diese Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit ein extrem großer Einschnitt für den Bürger ist. Denn er kann jetzt zwar Widerspruch und Anfechtungsklage erheben, diese entfalten aber keine aufschiebende Wirkung mehr. Was auch bedeutet, dass der Bürger sich nicht mehr direkt gegen den Verwaltungsakt wehren kann, weil er trotzdem vollzogen wird. Denn, wie gesagt, diese aufschiebende Wirkung ist entfallen. Das bedeutet, er ist so ein bisschen der Behörde ausgeliefert. So, das heißt, die Behörde muss das auch ganz speziell begründen. Es reicht jetzt dort nicht, ein, zwei Sätze für die Behörde zu schreiben, am besten noch die Begründung für den Verwaltungsakt einfach zu übernehmen, sondern sie muss nochmal speziell begründen, warum es denn hier jetzt notwendig war, die sofortige Vollziehbarkeit anzuordnen. Genau, das war aber hier laut Sachverhalt auch kein Problem. Das heißt, wir gehen in die materielle Rechtmäßigkeit. Hier kommt es nur auf die Dringlichkeit an. Und die Dringlichkeit liegt bei uns ja vor, denn wir haben eine gegenwärtige Gefahr. So, und um uns das jetzt noch mal ein bisschen noch ein bisschen verstärkt ins Gedächtnis zu rufen, fragen wir uns jetzt, was würde denn passieren, wenn die Behörde keine sofortige Vollziehbarkeit angeordnet hätte, sondern nur den Verwaltungsakt mit der Nummer 1 erlassen hätte? Was hätte dann die Frau Huber zu Ontologes machen können?
Dann wäre es jetzt erstmal empfehlenswert gewesen, dass man Widerspruch einlegt, weil damit was nicht bestandskräftig wird. Am besten auch gegen die Zwangsmittelandrohung dann auch, also eindeutig, weil die dann ziemlich sicher rechtswidrig wäre, weil die Vollstreckungsvoraussetzungen nicht gegeben sind und deswegen ich auch kein Zwangsgeld androhen kann. Und ansonsten wäre dann erstmal praktisch nichts zu tun, ja, weil um die Interessen der Frau zu sichern, natürlich wäre es sinnvoll, dass man sich trotzdem an die Behörde wendet mit dem Angebot des anderen Mittels, was wir später noch behandeln, aber im Prinzip wäre das erstmal der Fall dann so erstmal zu beurteilen.
So, damit kommen wir zu C, Rechtmäßigkeit der in Nummer 3 des Bescheides getroffenen Anordnung. Und hier erklärt uns jetzt mal direkt Professor Stielkens, mit welchen Normen man hier arbeiten muss. Denn ich habe ja schon gesagt, wir befinden uns bei der Androhung eines Zwangsmittels, also ein bisschen mit dem Vollstreckungsrecht. Welche Normen genau jetzt hier benötigt werden, das sagt uns Professor Stielkens.
Beim Verwaltungsvollstreckungsrecht ist es wirklich so, die Grundstruktur aller Verwaltungsvollstreckungsgesetze ist oft ähnlich, aber sie entscheiden sich wirklich in wichtigen Details, also in Details, die auch solche Fälle dann rechtswidrig machen können. Das heißt, ich muss mir tatsächlich in jedem Bundesland zunächst mal überlegen, erste Frage, gibt es überhaupt ein sogenanntes Polizeivollstreckungsrecht? Also habe ich praktisch in meinem Polizeigesetz oder in meinem allgemeinen Ordnungsbehördengesetz Sonderregelung für die Vollstreckung von Polizeiverfügung oder Ordnungsverfügung. Erste Frage. Ist nicht immer der Fall, gibt es aber. Dann gibt es die Fälle, in denen ich kein vollständiges Verwaltungsvollstreckungsrecht habe, sondern das allgemeine Verwaltungsvollstreckungsrecht originellerweise auf das Polizeirecht verweist. Wobei das Problem auch immer nur auftaucht bei Polizeiverfügungen, also bei Maßnahmen Dulden, Handeln und Unterlassen gerichtet sind. Für die Geldleistungsvollstreckung gibt es immer eh andere Regelungen, die verweisen typischerweise auf die Abgabenordnung in den Fällen. Also wir reden jetzt nur von der Vollstreckung von Polizeiverfügungen. Dann muss ich also erstmal im ersten Schritt klären, gibt es ein Sonderpolizeivollstreckungsrecht und gibt es ein und gibt und oder ein allgemeines Verwaltungsvollstreckungsrecht für die Vollstreckung von Maßnahmen, die Handeln, Dulden und Unterlassen anordnen. Dann muss ich mir genau gucken, die Anwendungsbereiche dieser beiden Vorschriften, also wie die formuliert sind. Das ist auch teilweise, gibt es dann tatsächlich diese Übungen, die man in keinem Polizeirechtslehrbuch findet. Das ist dann eher fürs zweite Examen relevant, dass irgendwelche Dinge sich eingespielt haben. Dass man sagt, in den Fällen gilt das allgemeine Verwaltungsvollstreckungsrecht, in den Fällen gilt das Polizeivollstreckungsrecht. Im Saarland hatten wir halt dann diese Lösung in Anführungsstrichen gefunden, dass wir sagten, das Polizeivollstreckungsrecht ist dann anwendbar, wenn ich eine Polizeiverfügung habe. Also eine auf das Polizeigesetz gestützte Polizeigefahrenabwehrverfügung. Während wenn ich eine Gefahrenabwehrverfügung habe, die auf die LBO gestützt wird, dann eben das Allgemeine. Das kann aber in Bundesland zu Bundesland verschieden sein. Also generell ist es wirklich wichtig, dass man sich vorzugsweise vor der Klausur damit auseinandersetzt, welche Vollstreckungsgrundlagen es gibt, sich dieses Abgrenzungsproblem vergegenwärtigt und versucht, diese verschiedenen Dinge zueinander zuzuordnen und dass man das dann auch wieder abarbeiten kann. Sonst kommt man in Teufelsküche.
Gut, also prüft ihr eure landesübliche Norm. Das wäre jetzt hier im Saarland Paragraph 50 Polizeigesetz. Und bei euch ist es dann ja entweder im Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz oder im Polizei- und Ordnungsgesetz, wie auch immer. Auf jeden Fall prüft ihr es einfach durch. Hier gibt es keine großen Probleme. Wir müssen nur beachten, da wir ja einen Verwaltungsakt haben, brauchen wir auch eine Anhörung. Diese Anhörung entfällt aber, denn wir haben ja Paragraph 28 Absatz 2 Nummer 5 VWVFG, der bei der Vollstreckung von Verwaltungsakten eine Anhörung entfallen lässt. Genau. Und wie jetzt in dem ersten Teil die Punkteverteilung war, das erklärt uns jetzt auch nochmal Professor Stielkens.
Ja gut, das ist der Fall insgesamt, der ist vielleicht ein bisschen das teilweise, was man so im Strafrecht so als Rennfahrerklausur bezeichnet. Ja, das sind kleine Pflichtübungen, die man machen muss, wo man, glaube ich, auch nicht allzu viel zu schreiben muss. Die runden das Ganze ab. Der Hauptgewinn ist tatsächlich, wenn man überhaupt sieht, dass man zwischen diesen drei Regelungen unterscheiden muss. Und bei der Frage der Rechtmäßigkeit Bescheid es eben darum geht. Und dass man das hinterher dann eben, dann weiß man eben, dass hinterher auch für den zweiten und dritten Teil bereitet man sich das letztlich vor. Das ist letztlich Teil, der um Wissenabfragen geht, weniger um Verständnisabfragen geht, dass man auch die heimischen Normen in Anführungsstrichen kennt und richtig zuordnen kann. Und dafür bekäme man jetzt schon Punkte, aber das ist jetzt nicht so, dass Nummer eins ist natürlich wesentlich gewichtiger. Also Punkte vor allen Dingen für Fleißarbeit und sorgfältiges Arbeiten. Ja.
Dann kommen wir zum zweiten Teil. Und hier im zweiten Teil wird es jetzt knifflig, denn wir müssen eine Norm finden. Und diese Norm, wenn ihr die habt, dann habt ihr eigentlich schon die halbe Miete. Aber wie ihr die jetzt findet, denn ich kannte sie zum Beispiel nicht oder beziehungsweise sie hat man nur sehr selten. Versuchen wir uns die jetzt mal herzuleiten. Und zwar, wir haben irgendwie ein komisches Gefühl, denn die Frau Hubert, Zoontologis, die hat eine Alternative angeboten. Sie hat also mitgearbeitet und diese Alternative war jetzt nicht schlecht. Sie war halt nur für sie teuer, aber das interessiert ja die Behörde nicht. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, die Hubert, Frau Hubert, Zoontologis sagt, hier Leute, das ist mein Eigentum. Ich möchte irgendwie doch versuchen, dieses Eigentum zu reparieren, bevor ich es zerstöre sozusagen. Und deswegen hat sie ja gesagt, hier, ich kann ja die Reparatur machen. Die dauert halt nur ein bisschen länger. Das heißt, dieses ein bisschen länger wird jetzt hier eine große Rolle spielen bei uns. Wir haben ja oben schon gesagt, es ist für die Behörde in Ordnung, wenn sie sagt, wir wollen den Baum fällen. Aber ob nicht die Frau Hubert, Zoontologis, jetzt einen Antrag stellen kann bei der Behörde, hier, Behörde, bitte, ich möchte mein Eigentum irgendwie anders behandeln, als es zu zerstören, sondern ich möchte versuchen, es zu reparieren. Ob das geht und ob die Behörde darauf eingehen muss, das fragen wir uns jetzt.
Dieser Antrag auf Angebot des anderen Mittels ist letztlich ein Spiegelbild von dem, was wir eben zur Erforderlichkeit gesagt haben. Also dass man bei der Erforderlichkeit kommt es halt nur auf die Perspektive der Behörde an, jedenfalls aus meiner Ansicht nach, dass man halt guckt, was die Behörde vernünftigerweise den Leuten zumuten kann. Und dann bietet das Angebot des anderen Mittels halt die Möglichkeit, in gewisser Weise die Vollstreckung der Polizeiverfügung abzuwehren, indem man sagt, ich kann das völlig verstehen, Gefahr muss beseitigt werden, mach's aber lieber so, als du das vorgeschlagen hast. Und das ist letztlich eine Art Einwendung, Gegenrecht oder wie man das sagen wollte, sich letztlich gegen die Vollstreckung richtet und die letztlich die Ausgangsverfügung ihr nicht unrechtmäßig macht, sondern einfach nur letztlich die Polizei verpflichtet, von einer Vollstreckung so lange abzusehen, wie sie damit einverstanden ist, dass das allgemeine andere Mittel angeboten und natürlich dann auch umgesetzt wird. Ja, also jetzt hier, das geht in dem Fall, glaube ich, relativ gut hervor. Im Ergebnis, die Grundidee eben ist, dass es hier verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Gefahr zu beseitigen. Die eine ist aufwendiger, die andere ist weniger aufwendig. Die eine ist zeitintensiver, die andere ist weniger zeitintensiv. Und man im Ergebnis einfach nur guckt, wie man dann zu einer vernünftigen Lösung kommt, damit im Ergebnis keine Gefahren eintreten.
Hier aber nochmal als Hintergrundgedanke, der Verwaltungsakt an sich ist rechtmäßig. Aber wenn jetzt dieser Antrag in Ordnung ist, von der Frau Hubert Zoontologis, dann behält die Behörde diesen Verwaltungsakt im Hintergrund, um die Gefahr schnellstmöglich beseitigen zu können. Aber sie kann natürlich der Frau Hubert Zoontologis die Möglichkeit geben, diese Gefahr selbst zu beseitigen, wenn dieser Zeitabschnitt, diese Wartefrist, dieser Unterschied von der Baumfällen und zur Reparatur, wenn diese Zeit nicht zu lang ist, kann sie das vielleicht unter gewissen Umständen gestatten. Und wie wir das jetzt machen, schauen wir uns jetzt an. Denn es gibt den Paragraph 3 Absatz 2 Satz 2 Polizeigesetz. Den lesen wir jetzt mal, denn der ist hier die entscheidende Norm. Denn der sagt, dem Betroffenen ist auf Antrag zu gestatten, ein anderes ebenso wirksames Mittel anzuwenden, sofern die Allgemeinheit dadurch nicht stärker beeinträchtigt ist. Das heißt, Aufgabe im zweiten Teil ist es jetzt, genau diesen Paragraphen zu prüfen. Und hier gibt es jetzt zwei Sachen, die wir uns anschauen müssen. Und zwar, ist die Reparatur ein ebenso wirksames Mittel und wird die Allgemeinheit durch dieses wirksame Mittel nicht stärker beeinträchtigt? So, das machen wir aber natürlich auch im klassischen Format, und zwar formelle Voraussetzung, das ist einfach, dass ein Antrag gestellt wird. Und dieser Antrag, den müsste sie halt stellen. Dann die materiellen Voraussetzungen, das ist einmal, es müsste gleich wirksam sein. Da haben wir natürlich jetzt, wie ihr euch erinnert, oben ja gesagt, ja, es ist zwar ein Mittel, aber es ist nicht kein milderes Mittel. Aber es kann natürlich jetzt trotzdem gleich wirksam sein. Und hier müssen wir uns natürlich jetzt wieder diesen zeitlichen Unterschied der Maßnahmen vor Augen rufen. Das ist etwa einen Monat. Das bedeutet, den Baum fällen, das könnte man relativ schnell machen. Und gehen wir jetzt einfach mal von diesen 4 Wochen später aus. Diese 4 Wochen später wäre es möglich, den Baum zu reparieren. Das heißt, jetzt fragen wir uns erstmal, droht denn der Baum jetzt unmittelbar zu kippen? Erstmal stand im Sachverhalt, der Baum steht erstmal fest. Nur wenn es nochmal regnet, besteht die Möglichkeit, dass der Baum kippt. Das heißt, es wird nur gefährlich, wenn es weiter regnet. Und jetzt können wir natürlich auch mal nochmal in den Verwaltungsakt gucken. Und im Verwaltungsakt sagt die Behörde ja, okay, wir ordnen Zwangsmittel an, wenn du das nicht umsetzt. Diese Frist, die damit verknüpft ist, ist 2 Wochen. Das heißt, jetzt überlegen wir uns, okay, die Behörde hat ihr 2 Wochen gegeben, um den Baum zu fällen. Was ist denn daran jetzt so schlimm, wenn es noch 1, 2 Wochen länger dauert, bevor er repariert wird? Das heißt, wenn es nicht regnet, kann man ihr wohl gewähren, 1 bis 2 Wochen länger zu geben. Das wäre also nicht schädlich. Natürlich behalten wir uns im Hinterkopf, was ist, wenn es regnet? Also wenn es regnet, dann muss der Baum ja gefällt werden. So, das heißt, sie muss gleichzeitig sicherstellen, dass der Baum möglichst schnell dann auch gesichert werden kann oder dann auch wirklich gefällt wird, falls es wieder regnen sollte. Das heißt, wir kommen jetzt in dem zweiten Teil zu dem Ergebnis. Wenn sie einen Antrag stellt, dann muss dieser gleich wirksam sein und die Allgemeinheit nicht stärker beeinträchtigen. Hier könnt ihr jetzt argumentieren, wie ihr wollt. Ihr habt jetzt meine Argumentation gehört. Also ich finde, wenn es nicht regnet, kann man ihr noch 1 bis 2 Wochen mehr gewähren. Wie gesagt, 1 bis 2 Wochen mehr, weil wir ja 2 Wochen Zwangsmittelfrist hatten. Und sie muss halt einfach sicherstellen, dass wenn es regnet, der Baum auch gesichert oder gefällt wird. Das ist halt wichtig. Aber dadurch, dass die Behörde auch immer versucht, auf den Gegenüber einzugehen, und ist das auf jeden Fall eine ganz gute Möglichkeit. Ihr müsst nur den § 3 Absatz 2 Satz 2 kennen, der auf Antrag das gestattet. So, jetzt kommen wir in den dritten und letzten Teil. Dort müssen wir jetzt das Rechtsmittel prüfen. Wir haben natürlich jetzt hier sofort schon im Sachverhalt erkannt, okay, es ist irgendwie eilig, es ist ein Antrag, die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit ist irgendwie drin. Das heißt, wir befinden uns auf jeden Fall im Eilrechtsschutz, entweder im 805er Antrag oder im Antrag nach 123. Wie wir die Antragsart rausarbeiten, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar habt ihr erstmal das Antragsbegehren. Was möchte denn jetzt die Frau Huber zu Ontologes? Sie möchte, dass der Baum nicht gefällt wird. Und wie kann sie das jetzt machen? Sie könnte natürlich mit dem 805er vielleicht den Verwaltungsakt angreifen. Aber wir haben ja jetzt schon im ersten Teil gesagt, der Verwaltungsakt ist rechtmäßig. Jetzt fragt ihr euch, hä? Haben wir nicht gerade im zweiten Teil gesagt, der Antrag würde durchgehen, also diese Alternative, die sie anbietet, ist auch in Ordnung? Ja, haben wir gesagt. Das wäre eine Möglichkeit, aber trotzdem haben wir ja gesagt, der Verwaltungsakt ist trotzdem rechtmäßig, denn die Behörde muss nicht auf ihre subjektiven inneren Werte eingehen, sondern sie muss die Gefahr schnell abwehren. Sie kann ihr das gestatten, aber erstmal diese erste Ebene, die Gefahr schnell abzuwehren. Da haben wir ja gesagt, okay, es ist rechtmäßig. Das bedeutet, wir haben es einmal objektiv betrachtet, aber subjektiv, sozusagen im zweiten Schritt, kann sie auch einen Antrag stellen. Das bedeutet aber für uns auch, dieses Ergebnis aus Nummer 1 ändert sich nicht. Also dieser Verwaltungsakt ist und bleibt rechtmäßig. Ob er jetzt in der Hinterhand behalten wird und ihr die Möglichkeit gewährt wird, den Baum zu reparieren, oder ob der Verwaltungsakt direkt durchgesetzt wird, das spielt jetzt hier keine Rolle. Er ist und bleibt rechtmäßig. Das bedeutet aber auch für uns, wir können ihn nicht, also mit dem 805er würde es keinen Sinn machen, ihn anzugreifen. Es sei denn, ihr habt euch jetzt im Nummer 1 natürlich anders entschieden, wenn ihr sagt, dort ist es rechtswidrig, dann würde der 805er Antrag hier gehen. Aber wir sind ja jetzt davon ausgegangen, dass der im ersten Teil, der Verwaltungsakt, rechtmäßig ist. Und deswegen müsste sie eher einen 123er Antrag, also eine Sicherungsanordnung, stellen, und zwar mit dem Antrag. So, und weil das jetzt alles sehr kompliziert war und ihr das auch nochmal richtig einordnen müsst, hilft euch jetzt Professor Stehlkens, der jetzt nochmal genau hervorhebt, welcher Antrag jetzt nach 805 oder 123er statthaft ist und warum er statthaft ist und wie man sich entscheiden kann. Denn es gibt hier jetzt verschiedene Lösungswege, wie ich ja schon erklärt hatte.
Ja, beim 805er Antrag müsste man jetzt zunächst einmal davon ausgehen, also materiellrechtlich, dass Der funktioniert sonst nicht, dass die Polizeiverfügung rechtswidrig ist, aus den Gründen, weil es nicht erforderlich gewesen wäre. Also ich müsste dann diesen Aspekt objektiv, subjektiv in eine andere Weise entschieden haben, ja, als wir jetzt hier gemacht haben. Dann wäre der Antrag sicherlich gegeben. Ebenso, wenn man sagen würde, die Behörde ist verpflichtet, also er hat ursprünglich einen rechtmäßigen Verwaltungsakt erlassen, aber wäre jetzt verpflichtet, nach Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit den Verwaltungsakt die ganze Zeit unter Kontrolle zu halten. Das ist dieses Stichwort mit dem Verwaltungsakt mit Dauerwirkung. Dann würde man mit dem 80-5er-Antrag in gewisser Weise weiterkommen. Das setzt also hier wieder voraus, gewählte Rechtsschutz muss zu dem Begehren des Betroffenen passen. Und das Begehren des Betroffenen, das man formuliert, richtet sich natürlich danach, was man im ersten Ergebnis, in der ersten Prüfungsteil Ergebnis, als Ergebnis erzielt hat. Und wenn man jetzt davon ausgeht, anders als wir in der Falllösung davon ausgegangen ist, etwa, dass ein Verwaltungsakt in dem Moment, eine Polizeiverfügung in dem Moment, in dem der in Anspruch genommene einen Antrag auf ein Angebot des anderen Mittels stellst und dieser Antrag begründet ist, dass dann der Verwaltungsakt rechtswidrig wird und deswegen eigentlich von der Behörde aufgehoben werden muss oder geändert werden muss, dann ist 80-5 der richtige Antrag. Gerade weil das nicht der Fall ist, ja, sondern also weil man sagt, nein, es gibt doch überhaupt keinen Grund, den Verwaltungsakt für rechtswidrig zu erhalten, der kann doch in Reserve bleiben, sondern ich muss den doch einfach nur nicht vollstrecken. Ja, in der Form. Deswegen ist 80-5 nicht der richtige Ansatz. Aber das hängt eben davon ab, was der richtige Ansatz ist, davon, was im ersten Teil geschrieben worden ist.
So, das heißt, wir haben jetzt hier eine Verpflichtungsklage in der Hauptsache. Und zwar möchte sie den Verwaltungsakt so abändern, dass dieser Antrag, den sie gestellt hat, dass der mit einfließt. Und deswegen prüfen wir jetzt weiter. Antragsbefugnis, das ist der Anspruch aus § 3 Absatz 2 Satz 2 Polizeigesetz. Klagegegner ist easy, wie immer, genau wie die Beteiligten und Prozessfähigkeit. Und die Begründetheit könnt ihr relativ schnell prüfen, denn wir haben ja oben schon den Anordnungsanspruch geprüft. Wenn sie den Antrag stellt, hat sie einen Anordnungsanspruch. Dann kommt der Anordnungsgrund. Ist es also nötig, die Stadt zu verpflichten, diese andere Möglichkeit umzusetzen? Ja, es ist nötig, denn ansonsten liefe der § 3 Absatz 2 Satz 2 ins Leere. Das bedeutet, unser Gesamtergebnis ist, sie müsste einen Antrag nach § 3 Absatz 2 Satz 2 stellen, dann hat die Behörde die Möglichkeit zu entscheiden, okay, gestatten wir ihr das? Und wir haben ja gesagt, müsste sie, denn es würde schon Sinn machen. Dann würde trotzdem aber der Verwaltungsakt aus Nummer 1 rechtmäßig bleiben, aber die Behörde behält ihn erstmal im Hintergrund. Dann müsste die Frau Huazontologis natürlich einen Bereitschaftsdienst irgendwie organisieren, der darauf achtet, dass, wenn es regnet, der Baum nicht auf die Straße kippt. Und wenn die Behörde diesem Antrag nicht folgt, dann hilft ihr immer noch der 123 Absatz 1 Satz 1 VWGO. So, und wie jetzt hier die Schwerpunktverteilung war, die Punkteverteilung, und der Schwierigkeitsgrad, ich kann mal einen Tipp geben, sehr hoher Schwierigkeitsgrad. Das erklärt uns jetzt auch nochmal Professor Stehlkens.
Also ich habe gerade nochmal überlegt, ich glaube, der war als Übungsklausur, hatte ich ja gesagt, als Übungsklausur, als Rennfahrerklausur, ich glaube, da fährt der dritte Teil nicht dabei. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass der dritte Teil dabei wäre. Als Examensklausur wäre der dritte Teil dabei. Und dann wäre auch hier wieder der Schwerpunkt vor allen Dingen immer darum, dass die Sachen konsequent gehandhabt werden. Was bedeutet, dass man nicht in Panik verfällt. Also soll heißen, dass man das systematisch abarbeitet und dann aus einer Sache immer das in die richtigen Konsequenzen für die weiteren Verfahren spielt. Und dann ist es natürlich für den Korrektor auch relativ anspruchsvoll, dass er halt praktisch die verschiedenen Lösungswege dann praktisch nachvollziehen muss. Also dann gibt es immer gute Gründe dafür, warum man kann das mal so oder mal so folgen. Der Fall beruht eben, die Fallidee war mir gekommen oder war uns gekommen, weil wir diesen alten Aufsatz, den mein früherer Chef geschrieben hat, den irgendwie wir gefunden hatten und den fand ich eigentlich ganz gut und da könnte man was draus machen, weil das hatte und da war das eben diese verschiedenen Lösungen, dieser Aufsatz, dem wir dann hier gefolgt sind, hatte halt verschiedene alternative Lösungswege, die vorher in der Literatur vertreten worden sind, begründbar aus meiner Sicht widerlegt. Mit der Folge, dass aber auch alles andere, diese Alternativen, die wir hatten, auch alle immer irgendwie vertretbar sind. Ja, man soll ja von den Leuten jetzt nicht erwarten, dass sie in der Lage sind, einen Aufsatz für das Verwaltungsarchiv zu schreiben in der Form, ja, sondern sollen ja halt nur im Prinzip die Probleme sehen und das wäre halt hier einmal die Probleme mit dem Zustandsstörer und dann eben das mit dem Angebot des anderen Mittels, dass das irgendwie was anderes ist als die 0815 Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und dann gibt es eben diese Rennfahreraspekte, dass man halt sauber irgendwie diese paar Sachen dann irgendwie abprüft. Und das Ganze gibt dann ein Gesamtbild. Also ich glaube, hier spielt das konsequente Arbeiten eine relativ große Rolle und die Auswertung des Sachverhalts, also mit dem Fall der Störerauswahl, dass man das eben sieht, dass man hier mehr argumentieren muss. Aber vor allen Dingen ist es ein strukturiertes Arbeiten, was relativ eine Rolle spielt. Weniger das Ergebnis von dem Ganzen. Kann ein Fehler also eine Inkonsequenz kann dann bestimmte Sachen vergiften, andere wieder nicht. Das hängt dann davon ab, wie man eine Klausur aufbaut. Und ich denke, das Wichtigste ist wirklich genau bei dieser Klausur, dass man klar ist, was, wo, warum geprüft wird. Was natürlich relativ anspruchsvoll ist, muss man deutlich sagen. Der Schwierigkeitsgrad ist eigentlich ziemlich hoch, weil es eine Anwaltsklausur ist, die das zu Umdenken verlangt. Aber da umgekehrt man dann aber auch jeden guten Ansatz, gute Überlegungen dann auch entsprechend honorieren wird. Außer dass es eben, das Problem ist halt generell das Problem von Anwaltsklausuren. Auch das Problem von Anwaltsklausuren generell und im Verwaltungsrecht auch. Das sind halt diese, also ich finde Anwaltsklausuren im Verwaltungsrecht sind erstens natürlich schwierig zu schreiben, wenn man kein Anwalt ist, also stellen, wenn man kein Anwalt ist, dass man sich überlegt, was heißt. Andererseits ermöglichen sie aber auch tatsächlich das zu zeigen, dass man verstanden hat, wozu diese ganzen formellen Dinge und Verfahren eigentlich gut sind. Dass das eben vielfach etwa Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozessrecht ja auch Kommunikationskanäle sind, mit denen man ein bestimmtes Ergebnis in irgendeiner Art und Weise erreichen kann und das Ganze dialogisch aufgebaut ist. Und das, denke ich, kann man da ganz gut zeigen, dass es eben nicht nur, also etwa Verwaltungsverfahren, ist eben nicht nur ein Aspekt in der formellen Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes, retrospektiv, sondern es dient auch zu was, nämlich dazu, dass es ein geordneter Kommunikationsvorgang zwischen der Behörde und dem Betroffenen stattfindet. Und der dann eben auch rechtfertigt, dass an einen Verwaltungsakt dann eben diese einschneidenden Rechtsfolgen wie Bestandskraft oder Ähnliches geknüpft werden können. Dass man eben sagt, ja, man hat ja die Leute vorher mal gehört, die hatten Gelegenheit, ihren Antrag einzustellen, ihre Sachen, ihre Auffassung beizubringen. Denen wurde erläutert, was getan wird. Man hat gemeinsam Sachverhalt ermittelt und sowas. Und wenn ein Aspekt des Falles ist, dass die Leute didaktisch, aber auch in der Praxis lernen, dass man diese Verfahrensvorschriften vor allen Dingen als Chance sieht, um gestaltend auf solche Sachen einzuwirken, auf solche Aspekte einzuwirken. Und dass man auch einen Anspruch darauf hat, dass die Behörde dann einem auch zuhört und dann darauf eingeht und nicht irgendwie sagt, das haben wir noch nie gemacht oder sowas in der Form. Dann ist das Ziel, was man in dem Fall eigentlich erreichen wollte.
So, mein Fazit ist, wir müssen hier vor allem darauf achten, dass wir konsequent den Fall prüfen. Denn wenn wir oben im ersten Teil sagen, der Verwaltungsakt ist rechtswidrig, dann haben wir hier einen Antrag nach 80.5. Ist oben der Verwaltungsakt rechtmäßig, dann haben wir unten den Paragraph 123. Und Kursch ist auch noch fit und hat den Fall mitbekommen. Und was würdest du sagen, ist das Ergebnis fair? Dieses Hin und Her ist halt ein bisschen irritierend, dass die Behörde die Möglichkeit hat, objektiv zu sagen, okay, wir wollen den Baum gefällt haben. Die Frau Huberts und Ontologis aber subjektiv im zweiten Schritt nochmal die Möglichkeit hat, einen Antrag zu stellen. Hier, ich habe eine andere Lösung. Würde das auch funktionieren? Und dann sie sogar auch diesen Antrag mit dem 123er VWGO dann auch nochmal irgendwie verstärken kann.
Ja, also fair ist auf jeden Fall. Also fair, ja. Super fair. Also es ist eine Gefahr. Sie bietet eine Alternative an. Die Alternative weicht nicht so weit davon ab, von der ursprünglichen Alternative. Es ist zwar nicht so effektiv, aber glaube ich auch, gibt genug Freiraum, um halt, sag ich mal, den Bedürfnissen der Leute nachzukommen.
Ja, genau. So, das war's.
Dann danke fürs Zuhören und wir hören uns am Mittwoch.
Genau. Tschüss.
Tschüss.